unbekannt. Dann fiel mir ein, es gibt, glaube ich, ein Buch, das heißt Die Frau, das unbekannte Wesen. Ich bin, oder wir sind 45 Jahre verheiratet. Yeah! Aber meine Frau ist mir immer noch unbekannt. Ich weiß nicht, ob den Männern das ab und zu geht, dass sie sagen, ich kenne sie gar nicht. Oder das unbekannte Wesen, da entdecke ich es sogar bei Gott. Ich entdecke immer wieder, ich habe so eine Schablone, ich habe einen Rahmen, und dann denke ich, so ist Gott. Dann ist er wieder ganz anders. Er ist eben Gott. Welche Erwartungen habt ihr eigentlich? Als ihr heute Morgen hierher gegangen seid, was erwartet ihr? Oder generell, welche Erwartungen und Wünsche habt ihr? Ein Freund von mir, der war so in dem Alter, ja, 70, 75, er hatte einen großen Wunsch, einmal nach Kanada. Ich hatte im Frühjahr, also in Weihnachten, den großen Wunsch, einmal nach Amerika, USA, Grand Canyon sehen. Dann haben meine Söhne, zwei davon haben geschrieben, wenn, dann musst du es dieses Jahr machen. Ein anderer mit seiner Frau hat gesagt, wenn du nach der USA gehst, wir möchten nicht, dass du nochmal einen Herzinfarkt kriegst. Meine Frau hat dann viel gelesen und da ich ja mit dem Herzprobleme habe und sie mit den Krampfadern und dann der Weideflug und dann ist es wie wenn man nach Israel geht, wie die Chinesen rein in den Bus, an die Stelle fahren, raus aus dem Bus, klick, klick, rein in den Bus, weiter. Und dann haben wir es gecancelt. Ja, dafür fliegen wir nach Mallorca. Ja. Welche Wünsche habt ihr eigentlich noch? Wenn der Mensch keine Wünsche, keine Erwartungen mehr hat, dann ist er eigentlich tot. Was erwartet ihr noch? Was würdet ihr gern noch mal tun oder wieder tun? Was erwartet ihr eigentlich von Gott? Erwarten wir überhaupt etwas von Gott? Manchmal haben wir Menschen schon gesagt, am besten ist, man erwartet nichts, dann wird man nicht enttäuscht. Was braucht ihr dringend? Was brennt euch so unter den Nägeln? Was braucht ihr in dieser Woche, morgen, heute? Männer haben so ihre Wünsche und Erwartungen von den Frauen. Jede Menge Freizeit wünscht sich der Mann. Dann immer kühle Getränke zu Hause, also Bier im Kühlschrank. Dann aktuelle Sonntagslektüre, Bildzeitung am Sonntag und vor allen Dingen Pantoffelträgerin. Oder vielleicht seid ihr so, ich erwarte nichts. Ich erwarte nichts. Ich erwarte nichts. Ich möchte euch von einer Frau, die ist sehr, 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 sehr unbekannt. Ich glaube, dass keiner außer dir vielleicht hier vorne, Prediger, Missionar, dass du sie kennst. Diese Geschichte steht in Josua 15, 13, 19. Diese Frau, von der ich heute Morgen ein bisschen erzählen möchte, ist die Tochter des Kaleb. Wer kennt Kaleb? Wer ist Kaleb? Die ihr jetzt gestreckt habt, wer ist Kaleb? Ja, das ist einer der 12 Kundschafter, die von Mose nach Israel, also ins gelobte Land, geschickt worden sind. Und dann sind sie da ins gelobte Land gezogen, glaube 4 Wochen durchs ganze Land gezogen. Und dann sind sie gekommen zurück und freudestrahlend, Enthusiasmus war stark. Stellt euch vor, da fließt tatsächlich Milch und Honig in diesem Land. Das ist ein super Land, das ist wunderbar. Und seht, was wir mitgebracht haben. Und dann haben sie diese Riesentraube mitgebracht, die Kalebstraube. Wenn Pferdemarkt in Bietigheim ist, dann sieht man so eine Riesentraube. Beim Umzug, Pferdemarkt, müssen wir mal hingehen, ist sehr interessant. Da haben die Bessigheimer eine Riesentraube. Also nicht eine Traube, sondern es sind dann x Trauben. Aber das sieht aus wie eine Traube. Das gibt es im Land Gottes, im verheißenen Land. Wow! Und dann fängt einer an und sagt, aber, es gibt Riesen. Also die sind noch größer wie Basketballspieler, wie Nowitzki. Ja, also Riesen. Es gibt ja schon Kerle hier, da muss ich schon nach oben gucken. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Aber Riesen. Und dann haben die befestigte Städte mit Mauern dick. Wir können es nicht einnehmen. Wir müssen hier in der Wüste bleiben. Kennt ihr das auch? Da ist man so euphorisch von einer Freizeit, kommt man nach Hause und dann sagt einer, aber jetzt fängt der Montag an. Und schon ist das Ganze hin. Und wie oft gucken wir auf die Situation, wie die 10, die haben auf die Situation geschaut. Bitte, dürft das nicht falsch verstehen, die haben nicht aus einer Fliege einen Elefant gemacht, sondern das war wirklich so. Was sie erzählt haben, war wirklich so. Aber da gab es diese 2, Jerusalem und Kaleb. Wo haben die hingeschaut? Die haben auf Gott geschaut. Und dann erzählen sie, ja, es gibt diese Riesen, aber mit Gott können wir sie wie Heuschrecken fressen. Und jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Und dann kommen sie ins Land. Ja. Und dann kommen sie ins Land hinein und dann verteilt der Josua an die 12 Stämme dieses verheißene Land. Und der Kaleb bekommt um Hebron diese Stelle, Hebron. Und in Hebron wohnten damals die Riesen. Wow. Der hat doch gesagt, wir werden in das Land kommen und die Riesen wie Heuschrecken fressen. Und jetzt sind die Riesen da. Hey, Kaleb, jetzt musst du deinen Glauben in die Praxis umsetzen. Und dann haben sie die Riesen besiegt. Und dann geht es um diese kleine Stadt Debir. Und dann sagt der Kaleb, wer nimmt diese Stadt ein? Und dann meldet sich von Josua, von Kalebs Bruder, der Sohn und sagt, ich nehme die Stadt ein. dann kriegst du meine Frau, meine Tochter. Er hat die Stadt eingenommen, er bekam die Tochter Achsa. Das ist die Frau, Achsa. Und dann geht sie zu ihrem Vater und dann fragt der Vater, was willst du? Jetzt springe ich wieder zurück. Und sie sagt, gib mir eine Segensgabe. Du hast mich nach dem dürren Südpalmland gegeben, gib mir Wasserquelle. Also da, wo ungefähr, wo vorhin der eine Punkt war, also zwischen Hebron und Beersheba, hat sie wahrscheinlich ihr Land bekommen. Gib mir eine Segensgabe. Was braucht sie? Sie braucht unbedingt Wasser. Was nützt ihr dieses Land in der Negev-Wüste ohne Wasser? Gib mir. Ich brauche es. Vor 2, 3, 4 Wochen ging es uns ähnlich. Wasser. Hier sehen wir, ein Fötus braucht 100% Wasser. Ein Kleinkind braucht 85% Wasser. Ihr braucht 70% Wasser. Einer wie ich braucht 50% Wasser. Also ist wichtig Wasser. Was braucht sie? Wasser. Flüssigkeit. Ohne Flüssigkeit können wir nicht klar denken. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, in dieser Zeit, wo es um zwischen 45 Grad war, da im Büro zu sitzen, da kam man halt ab. Da hört das Denken beinahe auf. Da muss man trinken. Die Haut wird schrumpelig. Ärzte machen immer bei etwas älteren Menschen wie mir diesen Hauttest. Da wird die Haut dazwischen Zeigefinger und Daumen. Und wenn die etwas stehen bleibt, heißt es, sie müssen trinken. Also man schrumpelt. Deshalb schrumpeln die Ältere. Ja, deshalb habe ich auch so Schrumpeln im Gesicht. Das ist so. Ich kann jetzt trinken, wie viel ich will, das wird auch nicht besser. Ja, auch wichtige Organe schrumpfen. Die Augen haben nicht mehr genügend Tränenflüssigkeit. Uns bleibt die Spucke weg. Wir versuchen dann und versuchen, und es geht nicht. Der Mund ist total trocken. Die Zunge klebt am Gaumen. Auch kein Schweiß tritt mehr aus, damit der Kühlaggregat läuft. Das Blut wird dickflüssig. Also ist die Gefahr zum Herzinfarkt. Die Gelenke werden nicht mehr geschmiert. Jetzt merkt ihr eigentlich, wie wichtig das Wasser ist für den Körper. Durst kommt von Dürre. Wie ist das eigentlich bei deiner Seele? Gibt es auch geistliche Dürre in unserem Leben? Wo alles so staubtrocken ist. Wie empfinden wir dann? Sind wir unausgeglichen? dann haben wir innere Unruhe, dann sind wir mutlos. Dann sind wir nicht mehr richtig widerstandsfähig. Wir brauchen Wasser. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele. Ich habe den Eindruck, nicht nur Christen hören die Seele heute nicht oder die Menschen drumherum. Die Menschen verdursten in der Seele. Es fängt bei Kleinkindern schon an. Kein seelischer Gleichgewicht mehr. Sagen sogar Kinderpsychologen. Die sagen, die Kinder haben heute nicht das seelische Gleichgewicht, das sie brauchen. Und das sagt, vielfach liegt es an den Eltern. Die Eltern sind immer so. Permanent im Handy, permanent im Internet. Und wenn ich Nordic Walking mache, dann sehe ich oft Frauen, die mit dem Kinderwagen oder Männer, die mit dem Kinderwagen gehen und ins Handy gucken. Das Kind schreit, aber sie gucken aufs Handy. Jetzt habe ich, das Handy ist wichtiger. Das entdecken wir. Und diese Frau hier, die sagt, gib mir. Und das ist für mich jetzt ein Beispiel des Gebets. Gib mir. Darf ich so eigentlich mit dem Vater reden? Mit meinem irdischen Vater vielleicht noch eher. Darf ich so mit Gott reden? Gib mir. Ich brauche das jetzt. Gib mir. Gib mir. Kinder dürfen bitten. Gib mir. Ein König Salomo hat gebetet. Und nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht. An meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. So wolltest du mir deinem Knecht ein gehorsames, verständnisvolles Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, unterscheiden, was gut und böse ist, und Gott sprach zu ihm, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Wir dürfen so beten. Gib mir. Gib mir. Oder da sagt Jesus selber, alles, was ihr bittet in euren Gebeten, glaubt nur, dass ihr es empfangt. Bittet. Gib mir. Jetzt steht ja da und glaubt nur. Ich habe einen Freund längere Zeit begleitet, war krebskrank, jede Woche. Und am Anfang haben wir miteinander gebetet, Herr Jesus, gib ihm Gesundheit, mach ihn wieder heil, mach ihn wieder gesund. Und dann gab es andere Christen, die kamen und haben gesagt, ja, du betest, aber du glaubst nicht. Hey, das kann einen ganz schön schleudern. Glaube ich nicht richtig, wenn es nicht passiert? Kann man das so sagen? Du glaubst nicht recht, denn dann würde das passieren. Bei einem anderen krebskranken Mann haben mir die Hände aufgelegt und ich habe gebetet, Herr Jesus, heil du ihn. Aber dann habe ich gedacht, hey, das ist alles voll mit Metastasen. Menschlich geht doch nicht. Dann habe ich gebetet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann es nicht verstehen. Aber ich vertraue dir. Ich versuche es. sich nicht an unserem Glauben hängt. Und wenn ein Glaube nur ganz klein ist, es geht nicht um unseren großen Glauben, es geht um unseren großen Gott. Und bei diesem jungen Mann mit 25, kurz vor der Heirat, habe ich plötzlich gemerkt, der hat auf einmal anders gebetet. Er hat auf einmal gebetet, dass er ein Zeugnis ist von Jesus. Viele junge Leute haben ihn besucht. Und dann war es ihm wichtig, dass andere entdecken, wie er in diesem Leid mit Jesus lebt. Das war ihm viel wichtiger. Und kurz vor Ostern hat Jesus ihn heimgeholt. An meiner Konfirmation hatte ich diesen Spruch zu sagen, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Hey, ihr Gottesdienstbesucher, bittet ihr so noch? Ich will. Ich erwarte von dir das und das und das. Oder sagen wir, das Beten hat sowieso keinen Wert, passiert ja sowieso nicht. Im Jakobus heißt es, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts bekommen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das möchte ich von dieser Frau lernen. Gib mir. Wir beten jetzt schon vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen für eine Arbeitsstelle in Nürnberg und Umgebung für einen unserer Söhne. Ganz konkret, gib eine Arbeitsstelle, die ihm entspricht. Diese Woche war er da. Er würde jetzt sagen, das darfst du nicht erzählen. Für uns ist es schon eine Erhörung. Kinder bitten konkret, was will sie? Kinder bitten nicht, Herr, gib mir halt irgendwas zu essen oder gib mir halt irgendwas zu trinken, sondern die kommen und sagen konkret, ich möchte Spätzle und Schnitzel haben. Das könnte ich mal wieder machen, hat einer unserer Engel gesagt. Ja, ganz konkret. Umso konkreter wir bitten, umso konkreter erfahren wir Gottes Erhörung. Ich kenne das noch aus meiner Kinder- und Jugendzeit. Da haben die Leute aus der Gemeinde gebetet, Herr Jesus, segne alle Missionare. Du kennst das bestimmt noch. Ja, und da machen sie so einen Rundumschlag. Das ist ja nicht schlecht. Aber so ganz konkret zu beten. Wir waren total erschrocken, als wir von Neuguinea die Nachricht bekamen, dass der Missionar Schramm verunglückt ist. Seitdem beten wir ganz konkret für seine Frau, dass er ihr Trost und Kraft und Mut gibt. Das muss furchtbar sein. Geht aus dem Haus mit einer Jugendgruppe, kommt tot nach Hause. Konkret beten. Herr Jesus, morgen habe ich Arbeit zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr Studenten schon fertig seid. Oder so, ja? Ganz konkret, jetzt hilf mir. Wem mangelt der Bitte Gott darum, dass er ihm gibt? Vielleicht ist es nur eine Hilfestellung. Fangt vielleicht ein Gebetsbuch an. Schreibt heute die erste Bitte, die ihr vor Gott bringt, hinein. Morgen eine zweite, vielleicht auch die gleiche wieder. Und so ein paar, eine Woche lang und immer weiter. Und dann guckt mal nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, hey, da hat Gott ja erhört. Kann man Häkchen hinmachen. Ja? Kann man also die Erhörung prüfen. Umso konkreter, umso besser kann man es prüfen. Und dann kann ich beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann könnt ihr es weitererzählen, hier in der Gemeinde, und könnt sagen, hey, ich habe eine Gebetserhörung erlebt diese Woche. Das stärkt uns gegenseitig. Wir meinen ja immer, das wird nichts. Doch, umso konkreter wir beten, umso konkreter erfahren wir auch Gebetserhörung. Was macht der Kaleb? Sie sagt, gib mir Wasserquellen. Und dieser Kaleb gibt ihr zwei Wasserquellen. Gott gibt immer in Fülle. Übrigens, ich habe festgestellt, ich bin manchmal so pep. Ich bete nicht so, gib jetzt da gewaltig oder da, richtig, Fülle. So, ein bisschen Liebe wäre ja nicht schlecht. Ein bisschen Weisheit. Also wenn ich an Vierer schreibe, wäre schon viel. Ja. Und wenn du so betest, dann kannst du beinahe, du wirst nicht gleich einen Einser schreiben. Vielleicht auch. Ich weiß es nicht, was Gott macht. Ich weiß nur, einer unserer Kinder, wir haben Mensch ärger dich nicht gespielt. Und dann kam er dran, dann betet er, lieber Gott, schenk mir einen Sechser. Dann würfelt er und es kommt ein Sechser. Das macht Gott bei Kindern. Das hat den Glauben gestärkt. Ja? Also er gibt in Fülle. Manche Leute sagen doch, Gott ist so ein Schwab. So kleinlich, pep. Nein, der gibt immer in Fülle. Ihr könnt die ganze Bibel von vorne bis hinten lesen. Dann lest ihr, Gott gibt in Fülle. Er gibt in Fülle. Mein Gott wird euch alles, was ihr bedürft, reichlich spenden. Keinen Mangel sollt ihr haben an irgendeiner Gabe. Ich möchte euch nur so ein paar Wasserquellen, die Gott schenkt, zeigen. Das eine ist die Quelle des Heils, des Shalom. Wir verkürzen den Shalom. Shalom ist bei uns Friede. Shalom in biblischer Sicht ist Heil im Komplexen. Ist Rettung, ist Erlösung, ist Befreiung, ist alles, was wir brauchen. Das schenkt Gott. Wir werden mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Wenn deine Seele am Verdürsten ist, dann schöpft er aus Gottes Heil. Es sprudelt. Oder Gott ist die Quelle der Freude. Unbändige Freude. Zu mir haben schon manche gesagt, jetzt lach doch mal. Jetzt freu dich doch. Ja, so geht es nicht. Aber bei Gott auf einmal quillt dieser Strom der Freude. Heute haben wir, meine Frau und ich, den Psalm 100 gelesen. Dann haben wir von jemandem gelesen, der in Österreich ist, der hat gesagt, wenn ich da auf dem Gipfel stehe, dann jodeln die Österreicher. Ja? Freude, plötzlich bricht sich das Bahn, das kann man gar nicht behalten, das ist der lebendige Gott. Oder die Quelle der Kraft. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, Alter. Zu meiner Ärztin habe ich gesagt, ich komme vor, wie wenn ich immer mit angezogener Handbremse fahre. Dann hat sie gesagt, damit müssen Sie als Herzmensch leben. Ja? Und man betet, Herr, gib mir Kraft für heute. Manchmal geht es mir, da möchte ich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Ich stehe heute nicht auf. Herr Jesus, gib mir Kraft. Streue mich mit deiner Kraft. Ich brauche es jetzt. Ich kann das schier nicht tragen, was im Moment in meinem Leben passiert. Gib mir Kraft. Und dann darf man es erleben. Die auf den Herrn hauen, kriegen neue Kraft, dass sie aufhauen mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht müde werden. Oder eine Quelle des Friedens. Friede. Das ist, was wir heute in unserer Zeit brauchen. Nicht nur äußerer Friede, dieser die Seele zur Ruhe kommt. Wir sind heute so unruhig, dass ihr so friedlich da sitzt, ist ja ein Wunder. Oder seid ihr schon am Rumnibbeln? Ja. Friede, diese Gelassenheit. Morgen früh steht ihr auf und sagt, oh, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und schon seid ihr im Getriebe dieser Ruhelosigkeit. Betet doch, Herr Jesus, schenk mir Gelassenheit, schenk mir Friede, schenk mir eins, um das andere zu nehmen. Oder die Liebe, eine Quelle in uns durch Jesus, die Quelle der Liebe. Oh Herr Jesus, da kommt mein Nachbar, der ist sowas von blöd, mault immer nur rum, räuchert auf dem Balkon sein Grillgut, furchtbar. Und er kommt jetzt. Was macht ihr? Ihr geht auf die andere Seite und sagt, ich gucke ihn gar nicht an. Herr Jesus, gib mir Liebe. Ich will jetzt nicht scheißfreundlich sein, aber wenigstens könntest du mir helfen, Grüß Gott zu sagen. Vielleicht könntest du mir auch helfen, das Gesicht zu verziehen. Vielleicht muss es auch nicht sein, ich kann es nicht. Aber du kannst es doch. Merkt ihr, da geht es ganz schnell ins Praktische. Gib mir Liebe. Und wenn ihr 100-mal am Tag Liebe braucht, dann dürfen wir 100-mal bitten. Oh, jetzt hat mich aber mein Ehemann sowas von geärgert. Herr Jesus, gib mir Liebe. Mit ihm wieder gut umzugehen oder umgekehrt. Gibt es auch, dass die Frauen einärgern und nennt nur die Männer. Ja, gib mir Liebe, Verständnis. Gib mir, das brauche ich jetzt. Habt ihr eigentlich schon mal so gebetet? Meine Frau hat in einem Hauskreis gesagt, wenn sie in der Stadt wird, dann betet sie für einen Parkplatz. Und dann hat ein anderer Christ gesagt, für das darf man Gott nicht in Anspruch nehmen. Also das kann man nicht machen. Der hat viel zu tun, dass der also dann noch nach deinem Parkplatz guckt. Aber das sind diese Kleinigkeiten. Ja? Gott freut sich, dass wir bitten wie Kinder. Die sagen, Herr Jesus, jetzt brauche ich einen Sechser. Jetzt brauche ich einen Parkplatz. Oh, ich habe keinen Schirm dabei, du könntest es schenken, das ist jetzt nicht Regen. Es sind die Kleinigkeiten. Und da freut er sich, wenn wir ihn in Anspruch nehmen. Gib mir, was ich brauche, um zu tun, was du von mir erwartest. Ich möchte beten. Herr Jesus, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie die Axa ihren Vater bittet. Wie viel mehr sind wir Kinder des himmlischen Vaters und dürfen bitten, gib mir Verständnis, gib mir Liebe, gib mir Frieden. Ich bin so aufgewühlt, hilf mir. Ich könnte die Kinder an die Wand beppen. Hilf du mir, Herr Jesus, mit ihnen gut umzugehen. Sie nerven. danke, dass du da bist. Und bitte dich, dass du uns auch in dieser Woche eine Segensgabe gibst. Amen.